Vielen Dank an die jungen Leute. Ich freue mich auf den Tag, wo wir uns nicht mehr besonders darüber freuen müssen, dass junge Leute in unserem Gottesdienst oder bei unseren Veranstaltungen sind, sondern dass es ja ganz normal ist, dass junge Menschen auch unter uns sind. Mal gucken, wie wir da hinkommen, aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es um das Thema Abendmahl. Und mir geht es tatsächlich so wie dir, bitte, wenn ihr mich vor dieser Predigtreihe gefragt hättet: Felix, was sind denn die vier wichtigsten Grundzutaten für Gemeinde? Gebet hätte ich sofort genannt, Bibel hätte ich sofort genannt, Gemeinschaft, so als Punkt vielleicht nicht, aber sowas wie Gottesdienst oder Kleingruppen, also Orte, an denen Gemeinschaft deutlich wird, also letztlich auch Gemeinschaft. Abendmahl wäre, ich bin mir leid zu sagen, sicherlich nicht dabei gewesen. Und das finde ich total spannend. Ich glaube, es gibt mehrere so. Vielleicht könnt ihr mal melden, wenn es euch so geht, wie geht und mir einfach mal melden. Wer kann da mitgehen, dem ist auch so. Ja, sind ein paar Hände. Vielleicht sind manche Leute auch heute gar nicht hier, denen es so geht, weil sie gedacht haben, naja, heute geht es ja schon unter Abendmahl. Warum ist das so? Warum hat das Abendmahl für uns irgendwie nicht so die Gemeindebedeutung, die es zumindest in der Burgemeinde hat? Und ich bin so auf einen Gedanken gekommen, vielleicht ein bisschen aufgrund unserer Tradition. Besonders in der evangelischen Kirche ist das Abendmahl nicht so zentral. In der katholischen Kirche ist es sehr zentral, da wird es bei jeder Messe, bei jedem Gottesdienst gefeiert, Eucharistie, das Abendmahl. In der lutherischen Kirche so einmal im Monat. In der evangelischen Gemeinschaft Gönsdorf habe ich mir sagen lassen, bis zu Corona an jedem zweiten Sonntag in Ungarn, also auf jeden Fall alle zwei Monate. Auf jeden Fall kompliziert. Man muss schon studiert haben, um zu wissen, wann hier Abendmahl gefeiert wurde. Und ich glaube, dass das ein bisschen daran liegt, dass es diese Tradition gibt, dass wir, behaupte ich, vielleicht besonders als evangelische Christen, sehr verkopft an dieses Thema angehen. Und es wäre vermutlich auch einfacher gefallen, diese Predigt vorzubereiten, wenn mein Ziel gewesen wäre, euch zu erzählen, was das Abendmahl ist. Ja, das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Es ist ein Erinnerungsmahl, ein Gedächtnismahl, an dem wir uns an den Tod Jesu erinnern und an die Vergebung, die wir dadurch bekommen. Dadurch ist es auch ein Mahl, das uns stärkt und das uns Hoffnung schenkt durch die Auferstehung Jesu und das uns deswegen dankbar macht. Das sind schon sechs Punkte drin, über die ich vorzüglich predigen könnte, aber das wird alles irgendwo in den Kopf gehen und das wäre auch alles gut. Und es ist gut, sich über diese Aspekte des Abendmahls immer mal wieder Gedanken zu machen oder mal einen rauszugreifen und zu sagen, wir gucken heute mal da und da hin. Aber mein Gefühl ist, dass das Abendmahl irgendwie zu einer Kopfsache geworden ist. Und dass wir nicht mehr erleben, dass das Abendmahl eigentlich eine Herzensangelegenheit ist. Das sieht man vielleicht auch schon daran, dass wir von dem, was das Abendmahl ursprünglich mal war, also selbst wenn ich jetzt nicht das erste Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, nehme, das war ja nun tatsächlich auch ein ganz besonderes Abendmahl, eine besondere Feier. Aber wenn ich sehe, wie die ersten Christen Abendmahl gefeiert haben, nämlich mit gemeinsamem Essen, also richtig gemeinsam essen und satt werden, und am Ende wurde gemeinsam Abendmahl gefeiert, da ist natürlich beim Essen mehr passiert, als einfach nur still vor sich hin zu essen. Komme ich gleich auch nochmal zu. Was ist bei uns draus geworden? Also hier gibt es ja wenigstens richtiges Brot und jeder kriegt einen ordentlichen Schluck. In der Gemeinde, aus der ich komme, da hat jeder halt so ein kleines Stück Esspapier gekriegt und so durfte das dann in so einen Kelch eintauchen. Und alle stehen irgendwie in so einem Halbkreis und wissen nicht so richtig, muss ich jetzt eigentlich traurig sein oder darf ich mich freuen oder bin ich bewegt oder auf jeden Fall ernst. Auf jeden Fall muss man irgendwie ernst sein. Wer lacht, macht sich verdächtig. Das kann ich nicht sagen. Zumindest vorher. Nachher okay. Aber vorher geht das. Da ist, finde ich, echt viel verloren gegangen in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft. Von dem, was Abendmahl bedeutet. Abendmahl ist eine Herzensangelegenheit, weil es um Gottes Herz geht, was sich dort für uns öffnet, ganz besonders, und um unser Herz, das Gott erreichen möchte. Versteht mich nicht falsch, also ich will jetzt nicht die Ordnung des Abendmahls schlecht machen. Wir haben ja auch lange überlegt, wie haben wir das eigentlich hier gefeiert, was ist so meine Tradition, was ist jetzt wichtig. Ich will euch gar nicht erzählen, was wir da alles diskutiert haben, aber letztendlich habe ich irgendwann gesagt, okay, wir feiern das jetzt so und so und so. Und es kann eigentlich, wir können nichts falsch machen. Wir können nichts falsch machen. Weil wir ordentlich damit umgehen, und ich glaube, das ist schon wichtig, also wir feiern ja bewusst auch mit Brot und mit Traubensaft und nicht irgendwie mit Käse und Bananensaft oder so. Das hat ja schon seine Bedeutung, aber wir sind frei in der Gestaltung, ob wir einen Halbkreis machen oder einen ganzen Kreis oder ob das gegenseitig weitergereicht wird oder einer gibt das rum oder welche Spendeworte gesagt werden oder ob es überhaupt, da sind wir frei, denn es geht nicht um eine religiöse Handlung, die wichtig ist für die Gottesdienste, sondern es geht um eine Herzenshandlung, die passiert, weil Gott uns sein Herz hinhält und wir ihm unser Herz. Krass, ich weiß nicht, warum du den Text da schon angekündigt hast. Das war noch gar nicht. Den Text brauchen wir später erst. Leichte Irritation. Die erste christliche Gemeinde, wo hat die Abendmahl gefeiert? Wer kann sich noch dunkel daran erinnern? Wir haben den Text schon ein paar Mal gehört und gelesen. In den Häusern. Genau. Die Urchristen haben in den Häusern, bei sich zu Hause, vielleicht in den Kleingruppen, würde man heute eher sagen, in den Hauskreisen Abendmahl gefeiert. Und letzte Woche ging es ja um das Thema Gemeinschaft. Und da haben wir mal genau hingeguckt, wie haben die denn Gemeinschaft insgesamt gelebt. Und da habe ich zu dem Thema, dass die sich hier und dort in den Häusern trafen, so steht es, glaube ich, bei Luther, habe ich gesagt, dass die Gemeinden, die Menschen in der Gemeinde ihren Alltag geteilt haben. Wenn ich mein Haus aufmache und Menschen zum Essen einlade, dann teile ich etwas von meinem Besitz, dann teile ich meine Zeit, dann teile ich auch meine Gedanken, meine Überzeugungen, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man einfach nur stumm da sitzt und isst. Zumindest sind das sehr unangenehme Momente. Ich teile meine Räume, die Leute sehen, wo und wie ich lebe, die Leute kriegen mich mit. Man teilt den Alltag. Und im Alltag, da passieren in jeder Familie, in jeder Gemeinschaft, in der Gemeinde, da passieren Verletzungen. Da passieren Verletzungen. Und ich finde es großartig zu lesen, dass in diesem Alltag die Menschen damals das Abendmahl gefeiert haben. Und ich glaube, bei allen Facetten, die das Abendmahl hat, dass die Bedeutung des Vergebungsmahls, der Bewusstmachung, dass mir meine Schuld durch den Tod Jesu vergeben ist und dass ich durch die Auferstehung Jesu die Gewissheit haben kann, dass mich nichts von Gottes Liebe trennt, egal was ich tue, was ich sage, was ich mache, was ich denke. Dass diese Bedeutung am größten, am strahlendsten, am wichtigsten für die Menschen damals, und ich behaupte auch, da mag es andere Leute, andere theologisch denkende Menschen geben, die würden widersprechen, aber ich behaupte, dass das für uns heute auch der Grund ist, warum das Abendmahl so wichtig ist. Warum es wirklich eine der vier Grundzutaten für Gemeinschaft, für Gemeinde ist. Denn, das habe ich in der ersten Predigt, als ich so einen Abriss über alle Themen gemacht habe, gesagt, wenn wir kein Abendmahl feiern, dann tun wir so, als hätten wir Vergebung nicht nötig. Und wenn wir so tun, als hätten wir Vergebung nicht nötig, dann leben wir so Gemeinschaft, wie wir es, das ist jetzt vielleicht ein fieser Satz, aber wie wir es oft leider auch tun. Wie ich es zumindest oft erlebe bei mir selber, in den verschiedensten christlichen Gruppierungen, in denen ich mich im Laufe meines Lebens so getummelt habe, wir tun uns ganz schwer, Schuld zu erkennen, anzuerkennen, Verletzungen auszusprechen, um Vergebung zu bitten und auch offen dafür zu sein, anderen zu vergeben. Vielleicht liegt das daran, dass wir diese irrige Vorstellung haben, wenn wir alle mit Jesus leben und uns in der Gemeinschaft treffen, dann ist ja alles gut. Weil wir alle mit Jesus leben, dann machen wir ja nichts mehr falsch. Und die anderen ja auch nicht. Oder wir dürfen dann nichts mehr falsch machen. Wenn ich dann merke, ich habe doch was falsch gemacht, dann kehre ich das irgendwo unter einen frommen Teppich, damit das möglichst wenig Leute mitkriegen. Oder wir sprechen einfach nicht drüber. Dann ist das ja auch nicht da, wenn ich nicht drüber spreche. Ich weiß, dass das dann viel präsenter ist, wenn man nicht drüber spricht, als wenn man drüber spricht. Wenn wir nicht Abendmahl feiern, dann nehmen wir, behaupte ich, Gottes großes Geschenk für unsere Gemeinschaft nicht wahr und schon gar nicht an. Denn wir sind nicht eine Familie Gottes, wir sind nicht eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, weil wir alle so toll zusammenpassen. Und weil wir alle so gut miteinander umgehen. Gesundheit. Sondern wir sind Gemeinschaft, weil Jesus uns gerufen hat. Weil Jesus uns zueinander gestellt hat. Und ich befürchte, dass wir allzu oft denken, naja, wenn ich zu einer Gemeinde gehöre und wenn das dann die richtige Gemeinde ist, dann fühlt sich alles ganz leicht an. Dann ist alles immer ganz schön und dann ist es easy peasy. Ich weiß nicht, wie lange das so dauert, bis man merkt, dass es dann wohl doch nicht die richtige Gemeinschaft sein kann oder die anderen nicht richtig sind oder ich nicht richtig bin. Ich bin jetzt über 2 Monate hier. Ich finde noch, ihr seid die richtige Gemeinschaft für mich. Keine Sorge. Ich wollte jetzt nicht sagen, hiermit beende ich meine Probezeit. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die machen so ein Gemeindehopping. Da war ich ein halbes Jahr und dann wurde ich verletzt, ganz toll. Und dann ging ich in die andere Gemeinde und da war ich dann ein Vierteljahr. Und da waren die aber schon früher doof als in der ersten. Und dann war ich in der ganz anderen. Da war ich 2 Jahre. Und dann wurde ich nach ja, wir werden verletzt. Und das habe ich auch in der ersten Predigt gesagt, wir werden einander verletzen und wir werden einander vergeben müssen. Ich euch und ihr mir. Gottes Ziel ist nicht, dass wir freudestrahlend durch die Gegend laufen, in unseren Treffen, in unseren Kleingruppen, Vorbereitungskreisen, Gottesdiensten, irgendwie alle durch die Gegend schweben, sagen, es ist alles so schön hier, sondern Gottes Wunsch ist, dass wir seinen Tod, der uns Vergebung ermöglicht, ernst nehmen. Und dass wir ihn ernst nehmen für uns und annehmen und immer wieder dankbar dafür sind und uns immer wieder bewusst machen, dass es nichts gibt, was uns von seiner Liebe trennt. Bei jedem Abendmahl, spätestens dann, wenn wir Brot und Saft nehmen, früher war das Mikrofon mal hier in anderen dass wir Brot und Saft nehmen, spätestens dann wird uns bewusst gemacht, aber nicht nur bewusst, sondern spürbar gemacht, erlebbar gemacht, dass Gott da ist, dass Jesus da ist, ganz nah, und dass sein Tod uns Vergebung schenkt. Dass wir die Schuld unseres Lebens nicht versuchen müssen, durch irgendwas auszugleichen, wieder gut zu machen, besser zu werden, damit er uns liebt, damit er sagt, ja, hast du gut gemacht, sondern er hat alles dafür getan. Er hat sich selbst hingegeben. Er hat sich in den Tod gegeben, damit wir seine Liebe erkennen dürfen. Und damit wir sagen dürfen, ja, ich möchte diese Liebe erleben. Und ich möchte durch diese Liebe wachsen. Ich möchte durch diese Liebe selber liebevoller werden. Ich möchte durch die Vergebung, die ich bekomme, selber vergebender werden. Denn natürlich ist das ein Ziel Gottes, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Auch wenn er uns liebt, so wie wir sind. Er wünscht sich, dass unsere Gemeinschaften sich verändern, dass wir liebevoller miteinander werden. Aber dass wir nicht so tun, als würden wir irgendwann so liebevoll miteinander umgehen wie Jesus. Das wird so komplett in diesem Leben nicht passieren. Ich habe letzte Woche gesagt, dass es in unseren Familien, in unseren Gemeindefamilien sein kann, dass Person X hier vorne sitzt, weil Person Y da hinten sitzt und man sich irgendwie aus dem Weg geht. Und dass das ein Stück weit Realität ist und dass das auch okay ist. Heute sage ich euch allerdings, dass das nicht okay ist. Also, dass das nicht okay ist, wenn man nicht versucht, wenn man nicht bereit ist, sich von Jesus ermutigen zu lassen, vielleicht einen Platz näher zu rücken. Oder zwei. Vielleicht sogar irgendwann das Wunder zu erleben, dass man nebeneinander sitzt. Aber das will ich gar nicht, so weit will ich gar nicht gehen, aber Gott kann Wunder tun. Aber es ist okay, dass wir so empfinden, wie wir empfinden. Es ist okay, dass es so ist, wie es ist. Aber es muss nicht so bleiben. Und das Abendmahl zeigt uns, dass es nicht so bleiben muss. Das Abendmahl zeigt uns, dass wir in unserem Alltag, den wir miteinander teilen, in dem wir uns gegenseitig verletzen, dass wir genau dort auch diese Verletzung aus dem Weg räumen können oder benennen können. Sagen können, du hast mich so und so verletzt. Und dass wir vielleicht auch dann die Kraft haben, den Mut haben zu sagen, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Das klingt jetzt auch so schön einfach. Und ich habe ja letztes Mal auch gesagt, so die Predigtreihe ist nicht dazu da, dass ich eine Abhandlung halte über das Thema und dann ist gegessen, sondern eigentlich müssen wir irgendwie uns mit diesen Themen nochmal weiter beschäftigen. Ich weiß noch nicht wie, aber sicherlich wird das nochmal auf euch zukommen, dass ich euch damit nerve. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu überlegen, okay, wie gehen wir eigentlich im Moment miteinander um und wie kann man denn über seine Verletzungen reden, ohne dass man sich selber den anderen wieder verletzt. Wie kann man denn Vergebung aussprechen? Wie kann man um Vergebung bitten? Wie kann man, wenn man selber Schuld bei sich bemerkt hat, das dem anderen gegenüber ansprechen? Dafür brauchen wir ganz viel Kraft und Mut von Gott. Aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich Handwerkszeug, mit dem man lernen kann, wie man kommunizieren kann, auch über schwierige Themen. Und jetzt darf Carsten den Bibeltext nochmal anschmeißen, auch wenn ich nicht Bananensaft gesagt habe. Denn ich glaube, dass dieser Anspruch, dass das Abendmahl nicht nur in uns wirken soll, sondern auch durch uns wirken soll und weiterwirken soll, das ist tatsächlich ein Jesus-Anspruch. Ich habe euch einen Text mitgebracht, da geht es nicht um Abendmahl direkt, das muss ich schon mal zugeben. Matthäus 5, ihr könnt es lesen, da sagt Jesus, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer dar. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Text schon mal darüber gestolpert seid. Ich finde das einen so krassen Text. Letztendlich kann man es insofern miteinander in Verbindung bringen, wenn die Menschen des Volkes Israel geopfert haben, dann ging es darum, dass sie Vergebung zurückbrachten oder dass sie ihm Dank bringen wollten, dass sie die Gemeinschaft mit ihm wiederherstellen wollten, dass sie Kraft von ihm brauchten und die Hoffnung, dass er alles gut macht. Ganz viele Punkte, die im Abendmahl drin sind. Wir brauchen nicht mehr zu opfern, weil Gott selbst sich geopfert hat. Aber das ist sozusagen die Vorstufe. Die Menschen sind zum Opfern gegangen, die sind zu Gott gehen, zu Gottes Altar. Und Jesus sagt, wenn du auf dem Weg zu Gottes Altar, zu dem Allmächtigen selbst, wenn dir da einfällt, dass du mit irgendwem nicht im Reinen bist, dann ist das wichtiger, als zum Opferaltar zu gehen. Krass wäre das, wenn wir das ernst nehmen. Okay, wahrscheinlich würden wir jetzt auch nicht gleich alleine hier stehen und nach einem Überlegen auch nochmal irgendwie telefonieren kurz oder so. Ich will jetzt auch nicht die Praxis einführen, dass wenn wir Abendmahl feiern, jeder vorher die Leute anrufen muss, wo er denkt, oh, da habe ich noch, das wäre noch wichtig vorher zu klären. Aber ich möchte euch einladen dazu, das grundsätzlich immer wieder zu tun. Vielleicht den Gottesdienst auch als Erinnerung zu nehmen, samstags abends nochmal zu überlegen, bevor ich jetzt morgen Gott feiere und Gemeinschaft feiere, gibt es irgendetwas, wo Gott mich darauf hinweist, was ich noch zu klären habe? Weil er dadurch wirken möchte. Nicht damit ich mit einem Gewissen zum Gottesdienst gehen kann, das kann ja auch schnell wieder religiös werden, so. Ich kann damit dann Checkliste und habt ihr alle eure Sachen geklärt? Nein, ja, dann nochmal nach Hause. Sondern es geht darum, auch da, auch in den Konflikten, auch in den Krisen unseres Lebens, Gott Raum zu geben und die Möglichkeit zu geben, zu wirken. Aber auch da immer mit dem Bewusstsein, dass nicht jeder Konflikt und nicht jede Krise zu klären ist. Paulus sagt, wenn es an euch liegt, so und so weit es an euch enthaltet, Frieden. Aber ich finde das richtig gut, dass er das sagt, weil es gibt Situationen, es gibt Menschen, es gibt Dinge, es gibt einfach Sachen, wo der Frieden nicht mehr in unserer Hand liegt und wo wir ihn nur an Gott abgeben können. Nichtsdestotrotz ermutigt uns das Abendmahl, uns bewusst zu machen, dass Gott uns begegnet, dass er uns vergibt und dass er uns die Kraft und den Mut schenkt und vielleicht auch die richtigen Gedanken an die Menschen, denen wir vergeben müssen oder von denen wir Vergebung erbeten dürfen. Ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass das Abendmahl für uns keine Kopfsache bleibt, sondern wirklich zur Herzensangelegenheit wird. Weil Jesus selbst im Abendmahl irgendwie gegenwärtig ist. Das Abendmahl ist eines von zwei Sakramenten, heiligen Handlungen, die wir in der evangelischen Kirche haben. Das eine ist die Taufe, die haben wir einmal im Leben, und das andere ist das Abendmahl. Das ist vielleicht so die Wegzehrung auf dem Weg von der Taufe bis in den Himmel. Und wir sind frei zu überlegen, wie oft brauchen wir diese Wegzehrung, wie oft wollen wir diese Wegzehrung. Und ich mache jetzt etwas Gefährliches, ich habe das nicht mit meinem Chef Gerd Stolz abgesprochen. Ich weiß nicht, ob man das in der Landeskirche, in der evangelischen Gemeinschaft so sagen darf. Ich dürfte es in der Gemeinde, in der ich vorher war, nicht öffentlich in einem Gottesdienst verkünden. Aber ich sage euch jetzt mal, fühlt euch frei, das Abendmahl bei euch zu Hause zu feiern, auch wenn kein Hauptamtlicher dabei ist. Das ist total biblisch. Das ist vielleicht nicht kirchenrechtlich richtig, aber es ist total biblisch. Fühlt euch frei, Leute einzuladen zum Abendessen, zu einem Abendmahl und Abendmahl zu feiern. Mit aller Ernsthaftigkeit, die das Ganze braucht. Ja, also auch da geht es nicht darum, das Ganze irgendwie locker, flockig, lustig einfach nur zu machen. Felix hat ja gesagt, wir dürfen. Aber das traue ich euch auch nicht zu. Sondern wenn ihr bewusst Abendmahl feiert, wenn ihr dann noch den Alltag mit den Leuten, die ihr dazu einladen oder von denen ihr eingeladen seid, teilt. Wenn ihr dann noch irgendwie über das Thema Schuld und Vergebung reden könnt und dann Abendmahl feiert, dann glaube ich, wird auch das Abendmahl für euch zu einer ganz großen Herzensangelegenheit. Ich möchte euch zum Abschluss noch von dem schönsten Abendmahl erzählen, was ich erlebt habe. Das war auf einer Silvesterfreizeit mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Schleswig-Holstein. Wir haben den Silvesterabend so verbracht, dass jeder irgendwie 2 Stunden Zeit hatte, das Jahr Revue passieren zu lassen, irgendwie zu notieren, was war total toll, was war cool. und auch aufzuschreiben, was war Mist? Was will ich eigentlich zurücklassen? Oder wo habe ich das Gefühl, habe ich mich von Gott entfernt? Was trennt mich von Gott? Wo habe ich Schuld auf mich geladen? Das, was wir vielleicht allgemein mit Sünde bezeichnen würden. Und dann haben wir Arbeit gefeiert ins neue Jahr hinein. Das war schon total krass. Wir hatten so einen richtig coolen Kamin und saßen im Kreis um den Kamin. Wir hatten absolute Stille. Irgendwann fingen die Leute draußen an zu böllern. Das hat uns aber nicht gejuckt. Wir hatten Stille. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert im Kreis und jeweils die Person, die dran war, hat Brot und Saft bekommen, hat das weitergegeben und konnte danach den Zettel mit dem, ja, was im letzten Jahr nicht gut war, mit der Sünde des letzten Jahres im Kamin verbrennen. So, das ist grundsätzlich schon mal schön und emotional. Wir hatten auf dieser Freizeit Krischi dabei. Krischi war ein junger Mann und ein absoluter Herzensmensch. Krischi hatte Trisomie 21 oder hat, er lebt immer noch, Trisomie 21. Kennt ihr vielleicht, früher hat man Down-Syndrom gesagt, sagt man heute nicht mehr. Und da, diese Menschen sind absolute Herzensmenschen. Wenn die sauer sind, wenn die was blöd finden, dann merkst du das sofort und das sage ich dir auch sofort. Wenn die was toll finden, merkst du es auch. Und wenn die dich lieb haben, merkst du es noch viel mehr. Echte Herzensmenschen. Und Krischi saß bei diesem Abendmahl irgendwo, nicht ganz am Anfang, auch nicht ganz am Ende, irgendwo dazwischen. Und wir feierten einmal und er weinte und weinte und weinte und weinte. Und er heulte mir entschlossen und die Leute neben ihm haben ihn getröstet. Der heulte und heulte und heulte. Und dann war er dran, bekam das Abendmahl, ging mit seinem Zettel zum Kamin, hat den Zettel in den Kamin geschmissen, hat sich wieder auf seinen Platz gesetzt, hat aufgehört zu heulen, machte einmal so. Und dann lächelte er den ganzen